Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Wir haben vor einer Woche in unserem Sportgespräch ausführlich über die Ergebnisse der Evaluierungskommission Freiburger Sportmedizin gesprochen, dem Ort des Dopings in Westdeutschland über Jahrzehnte. Das Fazit, das die Kommission nach einem Jahrzehnt mühsamer Aufklärungsarbeit gezogen hat, ist, dass wenig bis kein Interesse an echter Aufklärung und den daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen besteht. Der organisierte Sport, die Politik, die beteiligte Wissenschaft haben dieses System gedeckt und zum Teil auch die Aufklärung behindert. Wir wollen heute in der Sendung die Frage stellen, welche Rolle die Athletinnen und Athleten in solch einem System spielen und spielen können. Im Sportgespräch erzählte die Kommissionsvorsitzende Letizia Paoli, dass der involvierte Sportmediziner Professor Klümper auch von Sportlerinnen und Sportlern so wörtlich geliebt wurde dafür, dass er sie begleitete, ihnen wertvolle Tipps gab und den kurzfristigen Erfolg ermöglichte. Zur Mündigkeit der Athletinnen und Athleten habe ich vor der Sendung mit dem Sportpädagogen und Philosophen Timo Stiller von der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd gesprochen. Meine Frage an ihn: Diese Dankbarkeit gegenüber einem Dopingarzt für den Erfolg, kann das mit dem Anspruch von Mündigkeit zusammengehen?
Ich muss mal da kurz zurück. Also die Frage stellt sich ja, wofür hat er ihnen geholfen oder wozu hat er ihnen geholfen? Und er hat ihnen ja geholfen, um den Sieg verfügbarer werden zu lassen. Also das Doping ist ein Mittel zum Zweck, Siege verfügbarer oder wahrscheinlicher oder planbar werden zu lassen. Und jetzt muss man sich natürlich zwei Sachen überlegen. Von der einen Seite ist es, wenn ich als Sportler weiß, die anderen dopen, also die haben diese Möglichkeiten, dann brauche ich natürlich auch wieder Doping, um die Grundannahme der Sport herzustellen, die Chancengleichheit. Und die Chancengleichheit ist letztendlich das Unverfügbare, dass beide gewinnen können. Wenn ich jetzt weiß, alle um mich herum dopen, es darf aber niemand wissen, dann habe ich ja nur die einzige Möglichkeit, ebenfalls zu dopen, um diese Chancengleichheit herzustellen. Dann funktioniert dieses System wieder. Wenn alle dopen, dann muss man das nur heimlich machen. Das Dilemma besteht jetzt aber darin, dass den Sportlern ja nicht bewusst ist, dass wenn sie den Sieg verfügbar hätten, dann dürften sie ja gar nicht mehr dopen, weil dann nämlich die Aussicht auf den Erfolg planbar ist und es dann niemand mehr interessiert. Dann entsteht keine Resonanz mehr.
Also in anderen Worten, einen Sieg verfügbar machen heißt ja ihn planbar machen, nicht mehr des Wettkampfes, der Offenheit, der Umstände, sondern es ist sozusagen ein geplanter Sieg.
Genau. Und sobald diese Verfügbarkeit eingetreten ist, wird es langweilig. Und der Sport ist im Grunde das letzte, Biotop, wo die Unverfügbarkeit Teil des Systems ist. Und sobald ich jetzt diese Unverfügbarkeit planbar oder verfügbar werden lasse, bricht das System zusammen. Also ich nehme als Beispiel immer dieses schöne Spiel 1982, Weltmeisterschaften, Deutschland gegen Österreich. Damals war es so, dass Deutschland 1-0 gewinnen musste, damit Deutschland als auch Österreich weiter sind. Und ich glaube, nach 10 oder 15 Minuten hat dann Rubisch oder wer es war, das Tor geschossen. Und danach haben beide das Spiel eingestellt, weil das Weiterkommen verfügbar war. Und somit war das Weiterspielen nicht mehr notwendig. Und das zeigt aus meiner Sicht sehr, sehr schön, dass je professioneller und je planbarer der Sport wird, er sich quasi selbst abschafft. Weil ja schon kleine Kinder lernen, wenn ich weiß, dass ich verliere, spiele ich nicht mit. Und dann ist ein Erziehungsziel, dass die Kinder merken, auch wenn ich weiß, dass ich gewinne, macht es keinen Sinn, weil es dann langweilig ist. Dann brauche ich ja die Herausforderung nicht. Und die Athleten, die bei Klümper Doping haben wollten, die wollten entweder an denselben Punkt kommen wie die anderen, die auch gedopt haben, weil sie das wussten, oder sie wollten sich einen Vorteil verschaffen auf eine Planbarkeit und haben dann aber den Sport rein zweckrationalisiert und somit kaputt gemacht.
Aber das wollten ja nicht nur die Sportlerinnen und Sportler, die Betreffenden, sondern das wurde ja im Grunde das komplette Umfeld, weil sie waren ja alle wissend.
Genau, und deswegen müssen wir ja als Gesellschaft endlich diese entscheidende Frage stellen, wozu brauchen wir den Spitzensport und wozu wollen wir den Spitzensport? Und wenn wir ihn kollektivistisch im Sinne einer Nation werten wollen, dann reduzieren wir ihn ja wirklich nur auf die Nation, der jetzt zufälligerweise gerade Deutscher ist oder den wir zufälligerweise gerade als Deutschen einbürgern können. Und dann interessanterweise reduziert sich auch der Sieg des Einzelnen, beispielsweise bei den letzten Olympischen Spielen, wo wir, wer auch immer das sein mag, nur 37 Medaillen geholt haben. Und diejenigen, die bei den letzten Olympischen Spielen Gold geholt haben, haben unter dieser nationalistischen, kollektivistischen Ansatzweise eigentlich auch verloren.
Zum Beispiel ganz junge Kinder, die recht unbeeinflusst sind, halten letztendlich ja immer zu der eigenen Nation. Ist das vorgelebt oder ist das nicht einfach auch der Wunsch, zu jemandem halten zu können und mit jemandem mitfiebern zu wollen?
Ja, natürlich. Also es ist der Wunsch, der Urwunsch nach Identifikation. Und Identifikation bauen sie aber über eine Geschichte auf. Und deswegen will ich ja den Spitzensport nicht abschaffen, sondern ich will im Grunde den unpersonalisierten Spitzensport abschaffen. Und er wird dann unpersonalisiert, wenn nur das Ergebnis zählt. Und er wird personalisiert, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht. Und dann wird es ja interessant, dann zählt ja sogar die Niederlage, wenn sie mit der größten Mühe erbracht wurde oder toleriert werden musste. Dann erachten wir diesen, sage ich jetzt mal, mündigen Verlierer wesentlich höher als den unmündigen Sieger.
Ja, es gibt die Verlierer der Herzen zum Beispiel oder Sieger der Herzen, wie sie dann genannt werden. Aber nichtsdestotrotz muss ja auch der Verlierer erstmal in die Situation gebracht werden, überhaupt in einen Endkampf zu kommen, in einen Endlauf oder in einen Ausscheidungswettkampf, der überhaupt diese Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, aber dann, man weiß, dass das Russland dann Staatsdoping durchgeführt hat. Wir wussten damals, dass die DDR Staatsdoping durchgeführt hat. Wir wissen sehr viel, was Sie auch herausgefunden haben, letzte Woche gesagt haben mit Kreul, was hier auch passiert ist. Dann müssen wir uns doch als Nation und auch als Gesellschaft überlegen, in welche Konkurrenz schicken wir die leistungsstärksten Jugendlichen, die diese Nation hat. Und dann ist es fahrlässig, wenn wir wissen, die anderen dopen oder die kämpfen mit unerlaubten Mitteln, dass wir dann den Schein nach außen wahren, wir machen das nicht, aber wir erwarten von denen, dass sie trotzdem dieselbe Leistung bringen. Das funktioniert nicht.
Jetzt nehmen wir nochmal das ganze Ergebnis zusammen. Wir haben uns eine Umgebung geschaffen, in der Athletinnen und Athleten, die sich in dieses Spitzensportsystem begeben, oft in eine Struktur geraten, in der sie nicht den Sport ausüben, so wie sie ihn, als sie ihre Karriere begonnen haben, eigentlich ausüben wollten.
Genau, die werden fremdbestimmt.
Und was können die Betroffenen dann tun? Was sollten sie tun?
Den Sport wieder für sich als Herausforderung nehmen. Die haben keine andere Möglichkeit. Also diese Mündigkeit, die wird dir wie so eine Monstranz überall umhergetragen. Mündigkeit ist toll und Mündigkeit ist ein erstrebenswertes Ziel. Ja, da stehe ich ja dahinter. Aber jeder, der pubertierende Kinder hat, weiß, wovon er redet, wenn dann die Mündigkeit sich auf einmal dann gegen den Erzieher richtet. Und wenn der Spitzensport so ausgerichtet ist, dass er planbar werden soll, dann passt da Mündigkeit nicht rein. Außer wenn der Athlet wiederum diese Mündigkeit für sich versteht, ich bin in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Ich bin allein in der Lage, mich zu überwinden. Das sehen wir beispielsweise auch im Profifußball. In den professionellsten und pervertiertesten Systemen, die allein dem Zweck folgen, offenbart sich ja diese Gegenüberstellung, dass wir nur im Fußball beispielsweise dieses Schimpfwort des Erfolgsfans haben, der ja dann wiederum keiner ist, den wir haben wollen, sondern wir wollen denjenigen haben, der die Leidenschaft hat, selbst in der Niederlage zu dem Verein zu stehen. Wenn der Verein, wenn die Spieler gekämpft haben.
Ja, wenn sie ihre Leistung erbracht haben, egal mit welchem Ergebnis.
Genau, genau. Und interessanterweise jetzt bei den verlorenen Finals, also Streich als auch Klopp, haben diese Niederlage so eingeordnet, dass sie gesagt haben, ja, jetzt in einem Moment, aber wenn wir jetzt ein oder zwei Tage mal darüber geschlafen haben, interessanterweise muss dann diese Distanz da wieder zu eintreten, dann haben sie beide gesagt, dann werden wir erkannt haben, was wir für eine unglaubliche Leistung gebracht haben. Und somit ist ja auch der Sportclub Freiburg, dem attestieren wir oder dem unterstellen wir mal eine viel höhere Leistung. Deswegen haben ja auch alle zu Freiburg gehalten, weil die gesagt haben, wir haben eigentlich diese Leistung mit einem wesentlich geringeren Etat oder Budget oder sonst was gebracht, wie die RB Leipzig. Und die ganze Nation hat sich dann darüber aufgeregt, warum alle nur mit Freiburg Mitleid haben, aber Leipzig nicht gratulieren.
Und bei Klopp ähnlich.
Genau, bei Klopp war das ähnlich. Der hat ja auch gesagt, natürlich machen wir unsere Party übermorgen, weil wir eine derartige Leistung vollbracht haben. Und da ist das Interessante, finde ich, dass die Leute ja diese Begriffe differenzieren. Also die differenzieren die ja für sich schon. Wir müssten das jetzt wirklich tatsächlich nur noch so klar kriegen, so ausdifferenzieren, dass wir sagen, der Weg, die Art der Leistung, die persönlichkeitsbezogene Leistung, das ist das einzig Förderungswürdige. Und dann kommen wir natürlich nicht weiter mit objektivierbaren Potters oder sonstigen Kriterien, die ja das Individuum aussparen müssen, um gerecht zu sein.
Und dann ist das Ziel einer öffentlichen Förderung von Spitzensport nicht mehr die Zahl der Medaillen, sondern die Entwicklung von Persönlichkeiten, die dann tatsächlich Vorbildcharakter haben.
Genau. Und ich meine, sind wir doch mal ehrlich, mit wem wir am meisten mitfiebern, ist derjenige, der die meiste Mühe aufbringt und das auch noch uns zu verstehen gibt. Also das ist ja genau dieser Punkt auch, dass wir diese Leidenschaft, die können wir nicht erklärt bekommen. Das können wir in jedem Interview nach jedem Spiel sehen, wenn der Sieger gefragt wird, zuletzt Toni Kroos, der soll seine Gefühle erklären, kann es nicht. Aber wir verstehen, was da möglicherweise passiert. Also das ist der Unterschied zwischen dem, was verstehen wir an Leidenschaft und was bekommen wir erklärt. Und da kommen wir nicht mehr weiter. Wir brauchen endlich ein Verständnis dafür, was die Leidenschaft dieser Sportler ausmacht.
Wenn wir dieses Verständnis aufbringen und dann möglicherweise eine andere Haltung entwickeln und das Sportfördersystem darauf ausrichten würden, würde das dann so ein System, was wir jetzt vorgeführt bekommen haben von der Evaluierungskommission Freiburger Sportmedizin, von innen implodieren lassen?
Ja, natürlich. Es implodiert ja schon, wenn einzelne Sportler ihre Mündigkeit ernst nehmen. Also als Max Hartung beispielsweise im Sportstudio gesagt hat, er fährt nicht zu Olympischen Spielen in der Corona-Pandemie. Da haben alle noch darum geeiert und er hat gesagt, nee, ich fahre da nicht hin. Er hat seine Mündigkeit im Grunde wahrgenommen. Und das, was wir ja von Sportlern verlangen, ist eine Haltung. Die brauchen eine Haltung. Und zwar Haltung zum Fairplay. Und wenn sie die aufgeben, dann ist logischerweise das System kaputt.
Was braucht es dann, um den oder die Athletin zu dieser Mündigkeit zu bringen? Das ist ja auch eine Charakterfrage. Die einen bringen es per se mit und die anderen vielleicht nicht unbedingt. Lässt sich das erlernen?
Ja, natürlich. Und dann gehen sie in den Bereich, wo auch eine Unverfügbarkeit eigentlich systemisch sein sollte. Das ist die Bildung. Also die höchste Form der Bildung, die höchste Form der Mündigkeit. Also Adorno hat ja schon mal gesagt, die Erziehung zur Mündigkeit ist eine Erziehung zum Widerspruch und zum Widerstand. Und die kann ich nur dann erzielen, wenn ich dann den Kindern sage, also was du hier eigentlich machst, ist per se blödsinnig. Du kannst dir wehtun, du kannst dir deine Zukunftschancen verbauen. Und die es dann trotzdem machen, die müssen ja einen Sinn darin sehen. Also wir müssen hin zu dem trotzdem erkannt zu haben, dass das, was ich da mache, keinen Zweck verfolgt. Und gerade deswegen gehe ich mit voller Leidenschaft da rein. Und das sind diejenigen, die wir dann ja auch bewundern, also die in der 85. Minute bei 2-0 Rückstand sagen, okay, 5 Minuten, kein Mensch glaubt uns das mehr und wir machen es trotzdem. Und das ist ja auch das Wesen des Sports, dass ich da freiwillig eigentlich meine Ressourcen vergeude. Und sobald ich fremdbestimmt bin, versuche ich ja mit einer geringstmöglichen Einsatz von Ressourcen das Ziel zu erreichen. Und nur im Sport kehrt sich das um, dass ich freiwillig etwas mache, was über die notwendigen Ressourcen hinausgeht. Und in der 85. Minute, sagen wir auch sehr schön im Fußball, da erkennt man den Charakter, ob der sagt, ach komm, lohnt nicht mehr, oder ob wir uns wirklich sagen, trotz aller Widerstände setzt er sich dafür ein. Und das ist ja wirklich die höchste Form der Vorbildfunktion. Brauchen wir uns nur an die Heldenmythen oder sonst irgendwas erinnern, die trotz sämtlicher Widerstände weitermachen. Und das ist aus meiner Sicht dann eine absolut zivilgesellschaftlich legitimierbare Förderbasis.